Heute Morgen möchte ich mit uns wieder einmal eine sehr wichtige Wahrheit überdenken, die uns in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, Vers 21, offenbart wird. Wir lesen in diesem Vers wiederum eine Verheißung, die an die Überwinder gegeben wird von Jesus Christus selbst. Aber ebenso entdecken wir in diesem Vers einen außerordentlich wichtigen oder bedeutenden Hinweis auf das gegenwärtige Amt oder Dienst des Herrn Jesus. Ich lese uns Vers 21 und auch Vers 22. Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem, in der Luther-Übersetzung steht Stuhl, eigentlich wird das Wort Thron gebraucht, auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Und dann die Herausforderung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aus einer sehr bündige Aussage des Herrn Jesus, die uns doch aber manches offenbart in Bezug dazu, was Jesus gerade in der Gegenwart tut und was die Heiligen in der Zukunft betrifft oder betreffen wird. Und hier ist die Frage an uns nach dem Lesen dieses Verses. Hier ist die Frage an uns, ihr Lieben, von wie viel Thronen spricht Jesus an dieser Stelle? Von wie viel? Es sind zwei. Ich denke, wir haben es gemerkt. Er spricht von seinem eigenen Thron, den er dem Überwinder verspricht. Und Jesus spricht ebenso aber auch von dem Thron seines Vaters, auf dem er sich gegenwärtig befindet. So, warum ist es wichtig, dass wir diese zwei Throne unterscheiden? Warum ist es wichtig, dass es diese zwei Throne gibt? Ja? Und warum? Und was ist der Sinn eigentlich, dass Jesus als die zweite Person der Dreieinigkeit seinen eigenen Thron gegenwärtig nicht einnimmt? Ja, stattdessen aber den Thron seines Vaters, mit seinem Vater. So, diese Fragen wollen wir gemeinsam heute versuchen zu beantworten im Zusammenhang der Heiligen Schrift. Aber bevor ich das mache, möchte ich nachträglich zu der Gemeinde in Laodicea, die wir nun seit zwei Sonntagen studiert haben, noch etwas sagen. Eine Frage wird der eine oder der andere besonders nach der letzten Predigt gehabt haben. Manch einer wird sich gefragt haben, naja, spricht Jesus in diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea eigentlich zu ungläubigen Menschen oder zu wiedergeborenen Menschen, die in Sünde leben? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ja? Und manche Bibellehrer, je aus welchem Lager sie kommen, sie beantworten diese Frage unterschiedlich. Manche sagen, naja, schaut euch mal, welche Worte der Herr Jesus gebraucht. Diese harschen Worte würde er nie und nimmer über solche sagen, die wiedergeboren sind. Ja? Und die Beschreibung der Gemeinde als solches, meinen sie, ist zu verwerflich, um zu meinen, dass hier wiedergeborene Menschen eben in dieser Gemeinde zu finden sind. Andere sagen, hier sind Christen, von Christen die Rede, die fleischlich leben und die durch ihre Sünde aus dieser engen Beziehung mit Jesus Christus sich herausmanövriert haben. Und beide Seiten haben so ihre Argumente, warum sie das so denken, warum sie das so lehren. Ich persönlich denke, dass diese beide Gruppen in der Gemeinde von Laodicea zu finden waren. Also diese beiden Gruppen existierten Es waren solche Menschen in dieser Gemeinde, die Christen waren, aber in Sünde lebten. Und es waren solche da, die einfach nur zur Gemeinde gekommen sind, aus welchem Grund auch immer, aber nie wiedergeboren gewesen sind. Ja. Und schließlich, wenn wir in unsere heutige Gemeinde schauen, haben wir diese beiden Gruppen auch. Ich wünsche es mir, dass jeder, der kommt, der zuhört, wiedergeboren ist, aber ich weiß es nicht. Ja. Und manchmal ist es so, dass Menschen, die von Kind auf bei der Gemeinde dabei sind, von Kind auf diese gewaltigen und herrlichen Wahrheiten über Jesus gehört haben, im Grunde genommen sich wunderbar angepasst haben, aber nie ihre Sünden zu Jesus gebracht haben, nie ihr Leben Jesus Christus in Buße anvertraut haben, nie diese Wiedergeburt erlebt haben. Sie sind, ich habe das letzten Sonntag schon gesagt, viele dieser Menschen sind dem Namen nach Christen. Und wenn wir sie anschauen, wir würden denken, oh ja, der ist ein Christ, der singt wunderbar mit, sein Haarschnitt ist wunderbar, er trägt eine wunderbare Hose, kommt nicht in Shorts, was weiß ich. Er muss ein Christ sein. Aber wir können doch nicht in sein Herz schauen. Und viele dieser Menschen, die kommen, die mit dabei sind, die haben nie ihr Leben Jesus Christus wirklich anvertraut. Sie leben, wie sie wollen. Sie sind dem Namen nach Christen, aber nicht ihrem Wesen nach. Sie sind nicht eine neue Kreatur, wie die Heilige Schrift sagt. Und dann haben wir natürlich auch solche Menschen, die die Wiedergeburt erlebt haben, die aber leider, trotzdem, dass sie eine neue Kreatur geworden sind, in diesem Anfangsschritten den Gehorsamsschritt zum Beispiel der Taufe nie gemacht haben und dann stecken geblieben sind. Ja, und nun in Sünde leben und sich selbst von der Gemeinschaft, der engen Gemeinschaft von Jesus immer mehr entfernen. Sie leben im Ungehorsam. Das sind fleischliche Christen. Ein Beispiel haben wir ja in der Heiligen Schrift mit der Gemeinde in Korinth. Ja? Diese Gemeinde, die der Apostel Paulus anschreibt, oh, die haben gewaltige Probleme gehabt. Sie haben sich gestritten. Sie waren neidisch gewesen. Sie waren stolz gewesen im Zusammenhang der geistlichen Gaben. Oh, der hat eine bessere Gabe wie ich. Das geht aber nicht. Ich will diese Gabe auch haben. Ja? Sie haben Probleme gehabt in Bezug zu der christlichen Lehre. Sie haben sich gegenseitig vor Gericht gezogen. Sie haben sich scheiden lassen. Beim Abendmahl waren manche besoffen. Das ist, was das Wort sagt. Der Apostel Paulus nennt uns in den Korintherbriefen, stellt euch mal vor, 15 spezifische Probleme in dieser Gemeinde. So, wenn ich die Gemeinde anschauen würde, dann liegt es mir nahe zu sagen, das sind doch keine Christen, wenn sie so leben. Was sagt der Apostel Paulus, der unter der Leitung des Geistes Gottes steht, in Bezug zu diesen Korinthern? Hören wir hin. 1. Korinther 3, Vers 1. Er schreibt, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Vorher nennt er sie meine Brüder. Und sagt dann, ihr seid aber unmündig in Christus. So, hier haben wir es also, eben an dieser Gemeinde in Korinth, wir haben es, dass fleischliche, unmündige Christen tatsächlich eine Gemeinde, in einer Gemeinde sein können. Ja? Und die Gemeinde in Laodicea hatte solche unmündigen Christen, ich sag einmal, in Hülle und Fülle. Und dann gibt es natürlich auch solche in der Gemeinde, die Feuer und Flamme sind für den Herrn Jesus Christus. Sie leben in der Fülle des Geistes. Sie gebrauchen ihre Gaben, die der Herr ihnen gegeben hat, im Dienst der Gemeinde und auch in der Welt. Sie sind solche, die nicht abwarten können, dass der Herr Jesus endlich wiederkommt. Und genau diese Gruppe ist anscheinend abwesend gewesen in der Gemeinde in Laodicea. Und wir merken das daran, weil Jesus nicht ein einziges positives Wort der Gemeinde zuspricht, sondern sie zu Buße aufruft und Folgendes als Ermahnung dieser Gemeinde dann auch sagt. Und diese Ermahnung muss uns aufhorchen lassen. Vers 19. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, lest doch bitte mit. Vers 19. Jesus sagt, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Und dann sagt er, so sei nun fleißig und tue Buße. Es ist ein sehr verständliches Bild, das Jesus hier gebraucht für uns alle. Ich als Vater werde nie die Kinder meines Nachbarn züchtigen oder disziplinieren, obwohl mir das manchmal zu bunt wird, wenn ich sehe, wie sie sich benehmen. Ich würde es gerne tun, aber ich bin ja nicht ihr Vater. Ich züchtige aber meine eigenen Kinder, weil ich sie liebe als Vater und weil ich das Beste für sie will. In Hebräer 12, Vers 6, und hier sehen wir eine sehr enge Verbindung zu dem, was Jesus sagt. In Hebräer 12, Vers 6 wird Folgendes gesagt. Denn welche der Herr lieb hat, das sind solche, die zu seiner Familie gehören. Den züchtigt er, oder welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Das ist das Prinzip. Und die Züchtigung dem Worte Gottes nach kann Krankheit bedeuten, es kann sogar physischer Tod bedeuten, wie wir das gerade auch im Korintherbrief lesen. So, in Laodicea haben wir also hauptsächlich mit solchen Christen zu tun, die nicht in der engen Beziehung mit Jesus Christus gelebt haben. Und Jesus warnt diese Christen mit sehr, sehr ernsten Worten, aus ihrem geistlichen Tiefschlaf doch zu erwachen, ja, und Buße zu tun für ihre Nachlässigkeit. Und er ermahnt sie ebenso richtig, das heißt, richtig zu leben, das heißt, die Werke der Buße dann auch zu tun. Vers 20 ist faszinierend für uns. Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Immer wieder wird dieser Vers im Zusammenhang der Evangelisation gebraucht, ja. Aber der wirkliche Zusammenhang ist der eines Christen, der sich aus der engen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus entfernt hat. Und der Hinweis auf das gemeinsame Essen ist ein Hinweis, den ein jeder Mensch, der im Mittleren Osten lebt, verstehen würde. Gemeinsam zu essen, gemeinsam das Brot zu brechen, das war etwas sehr Bedeutendes in dieser Kultur. Es sprach von einer engen Freundschaft, es sprach von einer wunderbaren Gemeinschaft von Vertrauen und Liebe. Und das bedeutet für uns, Jesus soll nicht ein Nebengedanke unseres Lebens sein als Christen. Er kann das nicht, weil er der Herr ist. Wie kann Jesus als der Herr unseres Lebens ein Nebengedanke unseres Lebens sein? Das geht nicht. Er muss der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Die Gemeinschaft mit ihm muss für uns das Köstlichste sein, was es gibt. Und nun kommen wir zu der Verheißung. In Vers 21, die dem Überwinder gegeben wird und die, wie gesagt, eine sehr bedeutende Realität offenbart, die leider in sehr vielen Gemeinden heute kaum angesprochen wird und zum Teil auch sehr falsch gelehrt wird. Ich lese noch einmal diese Aussage unseres Herrn Jesus, die ein jeder hören muss, der ein Ohr hat. So haben wir ein Ohr heute zum Hören, natürlich, also müssen wir das hören, was Jesus sagt. Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ihr Lieben, das ist die grammatische Form der Zukunft. Was jetzt kommt, was als nächstes kommt, ist die grammatische Form der Gegenwart. Jesus sagt, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf meinem Thron. Das ist eine sehr interessante Aussage, ja, in welcher grammatischen Form es gebraucht wird. Er spricht von der Gegenwart. Und ich finde, wir sollten es eigentlich interessant finden, was Jesus hier sagt. Jesus spricht von zwei Thronen, seinem eigenen Thron und von dem Thron seines Vaters. Und nur einer ist gegenwärtig beansprucht, und das ist der Thron des Vaters. So lasst uns gemeinsam, wie gesagt, im Lichte der Heiligen Schrift einmal überprüfen, einmal überlegen, worauf Jesus uns als seine Zuhörer, die ein Ohr zum Hören haben, hinweist. Als allererstes spricht Jesus von seinem eigenen Thron, der gegenwärtig weder von Jesus noch von seinen Heiligen beansprucht wird. Ja? Und wir fragen uns, naja, welcher Thron ist das? Können wir etwas dazu sagen? Oh ja, wir können einiges dazu sagen. Hören wir einmal, was seinerzeit der Erzengel Gabriel gesagt hat zu der Maria. In Lukas 1, 32 finden wir diese Aussage. Sprechend von Jesus sagt der Erzengel Gabriel, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott, Jehova Elohim, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Aus dem Munde des Erzengels. Ja, wir denken uns das nicht aus. Der Erzengel spricht. Und er sagt, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Ihr Lieben, das, was wir hier haben, in den Worten des Erzengels Gabriel, ist nicht nur ein Wort, das von der Vorrangstellung des Herrn Jesus spricht als dem Sohn Davids. Der Engel selbst, als der Bote Gottes, gibt der zuhörenden Maria, aber auch uns, die wir diese Worte lesen, einen bedeutenden Hinweis, dass Jesus Christus seinerzeit tatsächlich, das heißt wortwörtlich, den Thron Davids in Anspruch nehmen wird. Wir schauen in die Zukunft und sagen, das ist ja noch nie passiert. Kann auch nicht. Dazu mehr später. So, zwei Fragen sind angesichts dieser Offenbarung aus dem Munde des Engels wichtig. Einmal, wo wird dieser Thron sein? Sehr wichtig. Es ist die Frage des Ortes. Und die zweite Frage ist diese, wann wird dieser Thron besetzt? Es ist die Frage der Zeit oder des Zeitpunkts. Auch eine sehr wichtige Frage. Erstens also, wo wird dieser Thron stehen? Können wir dazu etwas sagen? Oh ja, wir können. Wo stand denn seinerzeit der Thron des Königs David? Zumindest die meiste Zeit. Lass mich mal das so ausdrücken, ja? Und diese Frage kann eigentlich jeder Sonntagsschüler beantworten. Der Thron Davids stand in Jerusalem. Von Jerusalem aus hat der König David regiert. Das ist also die Stadt, das ist der Ort, von dem aus Jesus selbst seinerzeit als König der Könige regieren wird. Jerusalem. Noch tut er das nicht. Noch hat er das irgendjemals getan. Und deshalb ist dieser Thron Davids unserem Vers nach 21 gerade jetzt in der Gegenwart leer. Sehr wichtig, dass wir das verstehen. So, wann wird das sein? Wann wird dieser Thron endlich besetzt werden? Sagt die Heilige Schrift irgendwas dazu? Jesus selbst sagt etwas dazu. Matthäus 25, 31, wir wissen, das ist die Endzeitrede Jesu. Jesus selbst sagt, wenn aber des Menschen Sohn in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Aha. So, der zukünftige Thron Davids in Jerusalem ist der Thron der Herrlichkeit Jesu, der Heiligen Schrift nach. Und Jesus selbst sagt, dass erst nach seinem zweiten Kommen, sichtbaren Kommen, er sich setzen wird auf diesen Thron seiner Herrlichkeit. So, was soll uns bewusst werden, nachdenkend über diesen Thron der Herrlichkeit Jesu, den Thron Davids? Das Wichtigste, was wir erkennen müssen, lesend diese Aussage des Herrn Jesu in Bezug eigentlich zu der Zukunft ist eben, dass dieser Thron in der Gegenwart nicht besetzt ist. Erst im tausendjährigen Reich wird er besetzt sein. Und dieser Thron wird nicht irgendwo im Himmel sein, dieser Thron wird hier auf der Erde sein, in Jerusalem, in Israel. Und in seiner Wortwahl macht Jesus das sehr, sehr deutlich. Er macht uns darauf aufmerksam, so wird es sein. Aber zur Zeit ist dieser Thron Davids, der Thron der Herrlichkeit Jesu, noch nicht besetzt. Der eine oder andere wird sagen, naja, warum ist das wichtig, das zu wissen? Ihr Lieben, ich bin froh, dass ihr das fragt. Es ist deshalb wichtig, weil heute sehr viele Christen genau auf diesen Thron, den Thron Davids, Jesus Christus schon haben wollen. Und das auch lehren, dass er schon da ist. Sie denken, dass sie schon im tausendjährigen Reich leben. So, was machen sie also mit dieser Aussage des Herrn Jesus, dass er auf dem Throne Davids sitzen wird? Sie nehmen diese nicht wortwörtlich, ja, sondern allegorisieren das Ganze, vergeistlichen das Ganze und damit begeben sie sich aufs Glatteis. Sehr gefährlich, das zu tun. Sie fangen nun an, Dinge, die von der Heiligen Schrift eigentlich wortwörtlich verstanden werden sollen, zu vergeistlichen. Oh, wir können das nicht so wortwörtlich sehen, aber wir können das in dieser und dieser Weise verstehen und dann wird das Ganze vergeistlicht. Und das ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Es ist deshalb wichtig, diese Realität, die uns hier aufgezeigt wird, in unserem Vers zu erkennen. So, warum, fragen wir, warum ist es wichtig? Weil es unmittelbar mit drei Ämtern, Diensten des Herrn Jesus zu tun hat, die wir nicht durcheinander werfen dürfen, weil die Bibel es auch nicht tut. Schaut einmal, was Jesus sagt in seinem Gebet in Johannes 17, Vers 5. Er sagt, sprechend zu seinem himmlischen Vater, Folgendes. Er sagt, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. So, das ist der Platz, das ist der Ort, von dem aus Jesus seiner Zeit in die Zeitlichkeit auf die Erde gekommen ist, die Herrlichkeit seines Vaters. Das ist der Herrschaftsbereich seines Vaters. Und diesen Herrschaftsbereich besetzte er mit seinem Vater als der dreieinige Gott. So, der Thron seiner Herrlichkeit, der Thron Davids, ist ein anderer. Er spricht von einem anderen Herrschaftsbereich, den Jesus seinerzeit antreten wird. So, Jesus betet also, dass er auf diesem Platz der Herrlichkeit seines Vaters wiederhergestellt wird und sein Gebet ist erhört worden. Ja, wann? Nach der Auferstehung und der Himmelfahrt. Das ist der Zeitpunkt, an dem Jesus in die Herrlichkeit seines Vaters wiederhergestellt worden ist. Und deshalb sagt Stephanus auch, Stephanus, der Märtyrer, in Apostelgeschichte Folgendes. Ihm wird eine Vision gegeben von der Herrlichkeit, von dieser Herrlichkeit, bevor er gesteinigt wird. Und er sagt Folgendes. Er aber, Stephanus, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Da haben wir es. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das ist die Realität, auch gerade jetzt. Und das sagt Stephanus oder sagte Stephanus damals nicht einfach so, sondern um diese bedeutende Realität auch zu unterstreichen mit seinen Worten, das hat er gesehen. Und wir sollen das auch wissen, dass das zurzeit eben die Realität ist. Jesus ist zu Rechten seines Vaters und nicht auf dem Thron Davids. Und das deshalb ist unmissverständlich klar, ja, dass jetzt, gerade jetzt, Jesus nicht auf seinem Thron ist. Und das hat unmissverständlich, wie gesagt, mit der Lehre über Jesus Christus zu tun oder wir nennen auch wir gebrauchen ein Wort dazu, Christologie, Lehre über Jesus, sehr, sehr wichtig. Insbesondere aber wird hier auch unter anderem Bezug genommen auf das dreifache Amt Jesu. Und das will ich jetzt mit uns durchsprechen. Wir haben ein Erbauungslied, das wir sehr gerne, zumindest ich singe es gerne, ich weiß nicht, wie es euch ist. Es ist ein sehr schönes Lied und es ist erfrischend richtig, christologisch gesehen, von der Lehre über Christus her. Es spricht korrekt von diesem dreifachen Amt des Herrn Jesus. Das Lied heißt, welch ein Freund ist unser Jesus. In der dritten Strophe heißt es, sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, flehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freuden wir verlassen und wir gehen ins Gebet, o, so ist uns Jesus alles, was denn? König, Priester und Prophet, drei Ämter Jesu, des Herrn Jesus. Das sind die drei Ämter des Herrn Jesu, auf die uns die Heilige Schrift hinweist und die Jesus nicht zur gleichen Zeit ausfüllt, ihr Lieben, sondern nacheinander. Und das Erbauungslied nennt diese drei Ämter Jesu, König, Priester und Prophet, weil es sich besser reimt, aber die Reihenfolge der Heiligen Schrift nach ist genau andersherum. Erstens weist die Heilige Schrift darauf, dass Jesus den Prophetendienst ausgeführt hat, als er gekommen ist. Das war der Hinweis der Propheten des Alten Testaments. Wenn Jesus kommt, wird er den Prophetendienst ausführen. Moses sagte Folgendes seinerzeit hinweisend auf Jesus Christus. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir, aus den Juden, aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Die Juden haben nicht gehorcht. 5. Mose 18, Vers 15. Und das ist genau geschehen. Ja, Jesus kam auf diese Erde, das ist Vergangenheit. Jesus hat in der Art und Weise der Propheten des Alten Testaments gedient und gelebt. Und genau wie viele der Propheten des Alten Testaments wurde auch getötet. Zweitens, in der Gegenwart, gerade jetzt, vollführt Jesus das Amt des Hohepriesters. Wir wissen sogar mehr. Der Hebräer sagt, es ist ein Amt des Hohepriesters nach der Ordnung Melchisedeks. Auch sehr wichtig, ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber das meint, dass Jesus gerade jetzt seine Heiligen, und das sind wir, beständig vor dem Vater vertritt, weil er zu seiner Rechten steht. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, gerade jetzt, Gegenwart, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So wir als Nachfolger des Herrn Jesus, wir haben den besten Fürsprecher vor Gott, unserem Vater, den wir überhaupt haben können. Es ist Jesus Christus selbst. Und das ist die Gegenwart. Das ist gerade jetzt die Realität. Jesus vertritt uns als seine Nachfolger vor Gott, dem Vater. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche das nicht, der weiß nicht, was sein Zustand wirklich ist. Ich brauche das, ich weiß das. Ich brauche das, jede Sekunde meines Lebens. Ich brauche diese Fürsprache. Jeder wiedergeborene Christ ist froh und dankbar, solch eine Unterstützung zu haben. Aber Jesus Christus hat dem Worte Gottes nach, der Bibel nach, noch ein Amt. Ja? Die Propheten des Alten Testaments haben darauf hingewiesen. Die Prophetien des Neuen Testaments sprechen auch davon. Es ist ein Amt, das Jesus als König der Könige und Herr aller Herren einst antreten wird, wenn er den Thron Davids in Jerusalem besteigt und von diesem Thron aus seine Regentschaft ausführen wird nach seinem zweiten sichtbaren Kommen. Und das ist Zukunft. Das ist noch Zukunft. Und das ist eben auch der Zeitpunkt, an dem die Heiligen des Herrn Jesus an dieser Herrschaft des Königs Jesus Christus teilhaben werden. Das ist, was Jesus meint, wenn er davon spricht, dass der Überwinder das Vorrecht hat, mit ihm auf dem Thron seiner Herrlichkeit zu sitzen. Es geht hier um das Vorrecht der Regentschaft mit Jesus Christus in seinem Reich als Messias, König Messias. So, die zwei Throne Gottes werden von Jesus Christus selbst unterschieden, ja, in Vers 21, den wir gemeinsam studieren. Sie werden nicht miteinander vermengt. Und das ist, was viele Christen heute machen. Die werfen das durcheinander und denken, es ist schon richtig so. Und sie verneinen das tausendjährige Reich. Sie denken, dass der Herr Jesus jetzt schon auf dem Thron Davids sitzt. Sie vergeistlichen das Ganze und sie sagen, naja, wenn Jesus auf dem Thron Davids sitzt, dann müssen wir das tausendjährige Reich, in dem wir leben, noch mehr herbeibringen. Wir müssen uns einsetzen, wir müssen darum beten, dass unsere Kultur besser wird. Und dann tun sie Dinge, die eigentlich Jesus Christus zustehen, weil er als Herr das tun wird. So, sie binden Geister und Dämonen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des Herrn Jesus. Manch einer wird sagen, naja, aber was ist mit Matthäus 18, Vers 18? Es wird dort vom Binden und Lösen gesprochen, im Zusammenhang der Nachfolger Jesu, ja. Ihr Lieben, was ist der weitere Zusammenhang? Der weitere Zusammenhang oder ist der Gemeinde, der Gemeinschaft der Gläubigen? Es spricht nicht von der Welt der bösen Geister und Dämonen. Und das ist ein Unterschied. So, wir müssen, wenn wir die Heilige Schrift lesen, schon genau hinhören, was gesagt wird, wem was gesagt wird, was der Zusammenhang ist. Sonst kommen wir total durcheinander. Aber das ist, was wir in der Schrift erkennen. Wir erkennen einen Unterschied dieser zwei Realitäten, dem Thron der Herrlichkeit Jesu und dem Thron des Vaters. Es muss ein Unterschied gemacht werden, ja, in dem, wo sich Jesus gerade befindet, was er gerade jetzt tut. Und wenn wir das nicht machen, wie gesagt, haben wir ein Problem. Wir werden verwirrte Christen sein. Wir werden nicht wissen, was unsere Aufgabe eigentlich in der Gegenwart ist. Wir werden anfangen, uns mehr damit zu beschäftigen, die Zustände dieser Welt zu verbessern. Ja, in der Politik, in unserer Kultur, im Umweltschutz. Anstatt uns darum zu kümmern, dass die Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Anstatt sie zu lehren, richtig zu leben in der Nachfolge Jesu, weil das wichtig ist. So was wissen wir von dieser Welt? Wir wissen von dieser Welt. Ja, heute wird sehr viel vom Umweltschutz geredet, geschrieben, man hört sehr viel davon. Ich denke, das ist nichts anderes als eine Ersatzreligion, die uns von Jesus ablenken kann und manche abgelenkt hat. Ja? Wir wissen von der Welt, von der gegenwärtigen Welt, aus dem Worte Gottes. Und das Wort Gottes ist die Realität, auf der wir unser Leben bauen können. Wir wissen von der gegenwärtigen Welt, das Wort Gottes spricht dazu. Es ist ein Auslaufsmodell. Warum soll ich etwas, was ein Auslaufsmodell versuchen zu schützen? Natürlich ist es nicht schlecht, wenn wir es tun. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn wir uns in der Politik auch einsetzen und christliche Werte mit hineinbringen, wenn Gott uns dazu beruft. Aber das ist nicht die Priorität unseres Glaubens, nicht die Priorität eines Christen. Was ist die Priorität? Jesus selbst weist uns darauf hin. Matthäus 8, Vers 19 bis 20. Jesus sagt, so geht nun hin und macht Umweltschutz. Nein, Jesus sagt, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Ihr Lieben, das ist unsere Priorität in der Gegenwart als gläubige Menschen mit Jesus Christus, als dem Hohepriester, der uns vor dem Vater vertritt. Wir müssen konsequent in der Nachfolge Jesu leben und andere Menschen eben auch lehren, genau dasselbe zu tun. Konsequent in der Nachfolge Jesu zu leben. Aber ihr Lieben, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, in der wir als Heiligen des Herrn Jesus, lebend in diesem verherrlichten Leib, ja, für die Ewigkeit zugeschnittenen Leib, in Jerusalem, in Israel, eine andere Aufgabe haben werden. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir tatsächlich und auch wortwörtlich an seinem Reich, an dem Reich des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren arbeiten werden. Folgendes wird uns in Offenbarung 20, Vers 6 gesagt im Zusammenhang des tausendjährigen Reiches. Es wird gesagt, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Das ist die Auferstehung zum Leben. Aber über diese hat der zweite Tod, das ist der geistliche Tod, hier wird von der Verdammnis gesprochen, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wir sehen, dass in diesem Vers die Glückseligen solche sind, die Anteil haben an der ersten Auferstehung. Das ist die Auferstehung zum Leben. Und die Glückseligen sind eben solche, die mit Christus regieren werden für 1000 Jahre. Die Frage an uns heute Morgen ist, gehören wir zu diesen Glückseligen, die in unserem Vers 21 auch Überwinder genannt werden? Und ich will mich gerne wiederholen, das Wort Gottes sagt ganz genau, wer eigentlich ein Überwinder ist. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, es wird gesagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. So, nicht was wir fühlen, was wir denken, sondern wenn wir tatsächlich wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, wenn wir eine neue Kreatur geworden sind, wenn wir es erlebt haben, dass der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist, nachdem wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben in Buße. Wenn wir aus Gott geboren sind, sind wir Überwinder. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und das ist ja auch etwas, was Gott uns gibt, dass wir glauben können. Epheser 2. Wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So, die wichtige Frage heute Morgen ist die, gehören wir zu Jesus Christus? Haben wir die Wiedergeburt erlebt? Leben wir in dieser selben Gewissheit wie der Apostel Paulus, wenn er sagt, denn ich bin gewiss, nicht ich fühle, ich denke, er sagt, ich bin gewiss. Ja, was denn? Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, erst wenn wir in Jesus Christus sind, sind wir in dieser Liebe Gottes. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen. Die Zeit ist vorangeschritten, deshalb wollen wir auf das letzte Lied verzichten. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten und uns dann unter den Segen Gottes auch stellen lassen. Es ist nicht umsonst, unser Herr und Heiland Jesus Christus, dass der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Studierend dein Wort, nachdenkend darüber, was du wirklich sagst, uns Menschen, sehen wir, dass es ein Licht ist, ein wunderbares Licht, das Licht überhaupt. Herr, wie schön ist es, dass wir zu dir gehören dürfen. Wie schön ist es, dass du uns ganz genau den Weg des Lebens zeigst, den wir gehen sollen. Wie schön ist es, Herr Jesus Christus, wenn du uns wiedergeboren hast. Und das ist mein Wunsch für einen jeden von uns, dass wir heute nicht nach Hause gehen und denken, ach ja, wieder mal eine Predigt. Mein Wunsch ist, mein Gebet ist es, Herr Jesus Christus, dass du durch den Heiligen Geist an uns wirkst und arbeitest und in uns das bewirkst, was du sagst, dass du bewirken kannst und wirst, wenn wir in Sünde, Sündenerkenntnis zu dir kommen und unser Leben dir anvertrauen. Wir preisen dich, Heiland, wir loben deinen heiligen Namen, wir ehren dich und wir freuen uns. Wir freuen uns, Herr Jesus Christus, wenn du wiederkommst. Welch eine gewaltige Erfahrung, welch eine gewaltige Stunde wird das sein. Komme bald. Und jetzt stellen wir uns ganz bewusst unter deinen Segen, Herr Jesus Christus. Und der Friede Gottes, welcher Höhe ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.